kommen wir zu unserem ersten Hauptthema und das ist Ines.
Ja, ich habe euch wie immer ein Fallbeispiel mitgebracht. Ich nehme euch alle mit meinem Rettungswagen, okay? Also, ihr fahrt mit dem Rettungsdienst in ein entlegenes Waldgebiet. Dort habe ein Forstarbeiter versucht, einen umgefallenen Baum zu zersägen. Und es stellte sich aber heraus, dass dieser total unter Spannung stand und dem Stamm volle Möhre gegen den Patienten stieß und auf ihm zu liegen kam. Also auf den unteren Extremitäten. Ihr fahrt dahin und zur Rettung ist auch schon bereits die freiwillige Feuerwehr des Ortes da, die den Stamm anhebt, ne, damit ihr den Patienten darunter wegziehen könnt. So, dann macht er auch so ein Primary Survey und der zeigt sich, dass da keine bedrohliche Blutung irgendwie ist. Der kann auch mit uns sprechen, also ein A-Problem scheint er auch nicht zu haben, aber ist schon ein bisschen japsig. Also augenscheinlich irgendwie ein B-Problem hat er wohl. Also tief durchatmen geht gerade nicht. Zudem hat er auch noch Schmerzen in so einem fehlgestellten, blutenden Unterschenkel. Also die Thoraxschmerzen, die er hat, sind so eher so rechts oben und wenn ihr da auch mal drauf drückt, dann krepitiert auch die Klavikula so ein bisschen und die oberen ersten Rippen auf der rechten Seite. Auskultation ist ein bisschen schwierig, aber ihr meint eigentlich, auch wenn es sehr laut ist da, dass ihr auf beiden Seiten irgendwie was gehört habt. Und also kriegt der gute Mann erstmal ein bisschen Analgesie und es zeigt sich auch, dass dieses Dyspneu-B-Problem sich da eigentlich fast schon mit lösen kann irgendwie. Also der kann schon wieder deutlich tiefer durchatmen. Das heißt, ihr geht weiter, C scheint da kein Problem zu haben, aber ein bisschen kalt ist er wohl und dann habt ihr endlich Chance, euch das Bein anzugucken. Die Kleiderschere liegt es frei, es war ein bisschen kühl, das Bein, aber Fußpulse könnte auch tasten, der kann auch mit den Zehen wackeln, spürt auch Berührung, wenn er da anfasst und da ja A bis C ungefähr stabil sind, entscheidet euch also diese Extremität in der Luftkammerschiene zu stabilisieren. Ihr findet ungefähr eine 1 cm Durchspießungswunde, so ungefähr vordere mittige Tibia vor und diverse Schürfungen drumherum und Hämatome. Die Wunden, überlegt ihr euch, decken wir erstmal steril einmal ab. Aber bevor wir das machen, wird natürlich mit dem Dokumententablet einmal fotografiert und keinesfalls mit dem Privathandy, um nachher in der Klinik irgendwie ein Bild zu zeigen, sondern mit diesen, ne? Never. Wie wir das immer machen. Ne?
Never würden wir so etwas tun.
Ich fotografiere dann mit dem Papierprotokoll, ja?
Ach, oh, okay.
Du machst eine Zeichnung, Paula, wolltest du sagen. Oh Gott.
Genau. Machen wir lieber weiter. Also ihr findet eine 1 cm Durchspießungswunde und mit diversen Schürfungen und Hämatomen und die dokumentiert ihr einmal, bevor ihr die steril abdeckt. Und Analgesie wirkt ganz gut, könnt das Bein wieder in physiologische Form bringen, indem ihr ordentlich axial dran zieht und dann wird die Luftkammerschiene angelagert. Schließlich nach der Stabilisierung der Eimer wird PDMS nochmal getestet, das ist soweit in Ordnung. Und ihr entscheidet euch in Traumazentrum zu fahren, seid auch angemeldet und unterwegs nochmal eine Sono durchzuführen. Und die Sono zeigt keinen Anhalt auf freie abdominelle Flüssigkeit, aber tatsächlich auch einen kleinen Pneumothorax oben rechts, den ihr euch fast schon so ein bisschen gedacht habt. So, wo soll es bei mir heute drum gehen? Um offene Frakturen. Die sind eigentlich in Wirklichkeit relativ häufig, vor allen Dingen die kleinen, die jetzt nicht so dramatisch sind, die kommen schon relativ häufig vor. Wen betrifft es? Meistens tatsächlich so männlich Patienten, mittleres Alter. Welche Knochen brechen da eher am ehesten offen? Das sind so die Finger und zusätzlich Unterschenkel. Das sind so die häufigsten Stellvertreter. Was ist jetzt die große Problematik mit den offenen Frakturen? Das ist natürlich die Infektionsgefahr, weil die zu 70% irgendwie kontaminiert sind mit irgendwelchen Erregern. Und je nachdem, Wie groß das Ausmaß der Fraktur ist und wie groß der Weichteilschaden ist und was da reingeschmiert worden ist, davon ist natürlich auch abhängig, wie groß die Gefahr der Infektion ist. So, das haben sich auch schon fast vor 50 Jahren Gustilo und Andersen gedacht. Gustilo und Andersen haben 76 mal eine Studie gemacht mit über 1000 offenen Frakturen, haben mal geguckt, welche da so am schlimmsten waren und haben eine Einteilung gemacht. 10 Jahre später haben sie die noch ein bisschen überarbeitet. Soll vor allen Dingen so ein bisschen die Therapie leiten und auch überlegen, welche Antibiotika könnte man diesen Patienten geben. Und die Gustilo-Andersen-Klassifikation ist da rausgekommen. Grad 1, eine Wunde unter 1 Zentimeter, kein wesentlicher Weichteilschaden oder Verschmutzung. Hat eine Infektionsrate von 0-2% ungefähr. Grad 2 ist schon eine größere Wunde, ne, also 1-10 cm ungefähr. Moderater Weichteilschaden und Verschmutzung hat ungefähr 2-12% Infektionsrisiko. Jetzt Grad 3 unterteilt man ein bisschen. Grad 3a ist einfach eine größere Wunde, schwerer Weichteilschaden, aber ich krieg irgendwie alles auch nochmal weichteilmäßig gedeckt. Also da ist jetzt nicht die riesige Defektzone, die nachher irgendwie plastisch versorgt werden soll, sondern ich krieg da schon irgendwie wieder alles zu. Da mag zwar ein Lappen sein oder irgendwas ähnliches, aber es sieht so aus, als könnte ich es irgendwie rekonstruieren, so wie es vorher ausschaute. Grad 3b ist auch eine große Wunde, schwerer Weichteilschaden, aber deperiostiert. Das heißt, die nährenden Weichteile vom Knochen sind weg, da liegt Knochen frei, der kann auch nicht komplett wieder geschlossen werden in dem Bereich und schwere Kontamination ist davon auszugehen und Grad 3c, das Ganze mit einer arteriellen Verletzung, also kaltes Bein irgendwie, was nicht mehr richtig genährt wird, ist ein bisschen schwieriger. Und dieser ganze Grad 3 geht mit einer Infektionsrate ungefähr von 10-50%, also fast die Hälfte infizieren sich bei dieser ganzen Geschichte. Jetzt gibt es ein paar Besonderheiten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie diesen Patienten abgeholt habe, entweder Landwirtschaft in irgendwie, ich sag mal, so einen Kuhstall oder ähnliches, oder der hat irgendwie mit Abwasser oder ähnlich gearbeitet und sich dabei die Fraktur zugezogen, da ist ja von einer größeren Kontamination auszugehen. Die sind automatisch mindestens in Gruppe 3a, allein aufgrund des Keimspektrums, was dem ausgesetzt worden ist. Natürlich, ich gucke jetzt da drauf und kann ungefähr Pi mal Auge irgendwie abschätzen, wie hoch dieser Grad ist. Je größer, desto schlimmer, ist schon klar. Wenn die Hälfte da irgendwie vom Haut- und Weichteillappen irgendwie fehlt, kann man sich auch überlegen, dass man vielleicht auch mal die Zielklinik ein bisschen gezielter aussucht, ne? Also, dass man dann zum Beispiel lieber das Krankenhaus nimmt, was vielleicht auch schon die plastische Chirurgie mit bei hat. Genauso, wenn ich dann eine arterielle Verletzung habe dran und einen kalten Fuß, der selbst, wenn ich mal dran ziehe und das irgendwie vernünftig hinlege, das Bein, nicht viel besser ist, dann sollte der nicht unbedingt in diesem mini-kleinen Traumazentrum ohne Gefäßchirurgie untergebracht werden. Das sind so ein paar Sachen, die präklinisch sich ja ein bisschen führen lassen. So, jetzt der eine Herr, der sich diese Klassifikation ausgedacht hat, heißt Ramon Gustilo. Der lebt übrigens noch, ist ungefähr jetzt Ü90. Arbeiten, glaube ich, tut er nicht mehr, aber ratet mal, wo der herkommt. Tom hat schon gelesen, aber ja, wenn jemand Ramon Gustilo heißt, der kommt natürlich aus den Philippinen. Ach. Aus den Philippinen natürlich. Ach. Wer hätte es nicht gedacht? Das ist
natürlich völlig naheliegend bei dem Namen.
Ja. Wollte ich noch mal ganz kurz einbringen. So, jetzt gehen wir ein bisschen in Richtung Therapie. Also Präklinik da und auch in der Notaufnahme gilt, die können Begleitverletzungen haben. Die haben ein Drittel ungefähr, haben die irgendwelche Begleitverletzungen, hatte ich in mein Fallbeispiel extra diesen kleinen Pneuder noch mit eingebaut. Das heißt, lasst euch nicht ablenken, wenn da irgendwo ein bisschen Knochen rausguckt oder ähnliches, sondern fangt oben an, ne, und arbeitet euch ab runter wie sonst auch und dann kann man sich da immer noch drum kümmern. Also dementsprechend keinen Tunnelblick kriegen bei den ganzen Geschichten. Also A, B, C, D, E, wie sonst auch immer. Es können halt lebensgefährliche Begleitverletzungen dabei haben.
Wir haben vorhin über Erfahrung gesprochen. Das ist, glaube ich, auch so ein Vorteil, wenn man den Job länger macht.
Und sich nicht so doll erschreckt.
Genau, dass man nicht diese Fixierungsfehler so leicht macht. Jeder von uns macht
trotzdem noch rein.
Jeder von uns macht Fixierungsfehler, aber als ich angefangen habe mit Rettungsdienst, da habe ich mich so auf die Patienten gestürzt und habe nichts wahrgenommen. Und umso länger ich es gemacht habe, irgendwann guckt man in der Wohnung rum und denkt, ist ja interessant und das ist ja spannend.
Gegen Fixierungsfehler helfen aber auch diese Schemata.
Ja, ja, natürlich.
Wir haben Begleitverletzungen erstmal ausgeschlossen, können uns jetzt um diesen Knochenbruch, der da vorliegt und offen ist, kümmern. Das heißt, es gibt ja so ein bisschen unsichere Zeichen für eine Fraktur, wenn eine Rötung, Schwellung, Schmerzen, aber sichere Zeichen ist ein Gelenk, wo keins ist, Krepitation und da guckt mir was entgegen und da ist tatsächlich eine Wunde, die nicht jetzt nur oberflächlich geschürft ist, sondern irgendwie tiefergehend ist und die passt irgendwie zu dieser Biegung oder dem Knick, der da vorher eigentlich nicht sein sollte in dieser Extremität. Das Ganze fotodokumentieren. Wir wollen ja das nicht ständig diesen Verband auf und zu aufreißen oder ähnliches, um nicht noch mal mehr Keime zu verschleppen. Deswegen eine schöne Fotodokumentation, freut sich jeder drüber und dann muss man nicht nochmal nachschauen. Steril abdecken, wenn da jetzt natürlich, ich sag mal so, lauter Laub drauf liegt, das kann man einmal wegwischen, aber nicht irgendwie anfangen, das jetzt wild zu reinigen, weder irgendwie jetzt vor Ort spülen oder irgendwas ähnliches, das bitte sein lassen, sondern tatsächlich einfach nur, ich sag mal, so den groben Schlons einmal runter, aber nicht irgendwie groß sauber machen, sondern einfach steril abdecken. Dann versuchen wir, das Gelenk oder ich sag mal so, was da jetzt ist und nicht sein sollte, wieder durch gescheiten axialen Lenkzug wieder gerade zu kriegen und irgendwie das Ganze zu stabilisieren. Mit was ihr das macht, ob ihr das in eine Luftkammmaschine, irgendwie ein Samsplint oder irgendwas ähnliches nimmt, whatever. Hauptsache, es ist schön stabil, es wird nicht so viel dran rumgeruckelt und tut nicht mehr nachher so viel weh. Wenn ich geschient habe, dann auch immer einmal PDMS zu überprüfen, auch im Hinblick auf eine mögliche Gefäßstörung. Und um die Zielklinik sinnvoll suchen zu können. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Knie habe, was tatsächlich irgendwie zum Beispiel scharf abgeknickt ist, kann es auch sein, dass die Durchblutung durch ein sogenanntes Kinking der Gefäße, also so ein Abknicken der Gefäße, eingeschränkt sein kann, dass es schon deutlich, deutlich besser ist, wenn ich das einfach wirklich reponiere. Also da kann ich nur an alle appellieren, seht zu, dass es irgendwie wieder normal ausschaut danach und das natürlich unter ordentlicher Analgesie, weil schlimmstenfalls ein Kinking auch mal zum Extremitätenverlust kommen kann. So, also dementsprechend muss ich mir was überlegen. Ist er noch zusätzlich polytraumatisiert? Hat er eine Gefäßverletzung? Ist da so viel Weichteilgewebe oder irgendwas ab, dass das nicht mehr vernünftig gedeckt oder zugemacht werden kann? Sucht euch die gezielte Klinik dazu, die das machen und leisten kann und voranmelden. Unfallmechanismus ist immer ein bisschen wichtig, auch den Kollegen dort, die weiter behandeln, was zu erzählen dazu. Ist es ein High-Energy- oder ein Low-Energy-Trauma, spitze oder stumpfe Gewalt gewesen, direktes oder indirektes Trauma? War das nur kurzes Einwirken, zum Beispiel ein Anprall oder ähnliches? Oder ist er wie unser armer Patient jetzt hier irgendwie länger eingeklemmt oder verschüttet gewesen? Das ist schon relevant, auch für weitere Folgen. Jetzt bringen wir den Patienten in die Notaufnahme, da geht das genauso weiter. Also auch algorithmusbasierte Untersuchungen und Therapie. Dieses häufige Öffnen von den angelegten Verbänden soll vermieden werden. Man sollte eine radiologische Diagnose stellen, entweder konventionelles Röntgen oder eine Computertomographie und auch gerne mal eine CT-Angio, wenn man, ich sag mal so, Durchblutungsstörung oder ähnliches erwartet. Und dann kommt es schon, dass wirklich das, die zeitnahe Gabe eines Antibiotikums. Die frühzeitige Antibiose ist sozusagen das, was man einsetzen kann, um wirklich diesen Patienten mit Evidenz vor Infektionen schützen kann. Und da je früher, desto besser. Wenn ich erst nach 3 Stunden zum Beispiel dieses Antibiotikum gebe, dann steigt die Infektquote deutlich an. Und das ist egal, welche Grad von Bustelo und Andersen ich habe. Denn ihr kennt vielleicht den Unterschied zwischen einer Osteomyelitis und der Ehe?
Nein.
Nein.
Also der Unterschied zwischen Osteomyelitis und der Ehe ist...
Irgendwas mit hartnäckig.
Osteomyelitis ist für die Ewigkeit. So, das lasse ich mal so sagen. Bezüglich der kalkulierten Antibiose gibt es ein paar Empfehlungen. Und da kann ich einen Artikel empfehlen, der kommt aus unserer Alma Mater, der MAH, aus dem Unfallchirurgen von August 21. Da ist das alles nochmal schön mit, ist ja von Oma et al. Und das, die haben empfohlen, sozusagen nach Klassifikation voranzugehen. Offene Fraktur, Grad 1 bis 2, kriegt ein drittgradiges Cephalosporin, also zum Beispiel 2 Gramm Cefazolin oder 1,5 Gramm Cefuroxim IV. Das Ganze über 24 Stunden, also nach Wundverschluss. Und da gehen wir ja, wenn wir so eine kleinere Wunde haben, gehe ich von vor allen Dingen grampositiven Keimspektrum aus, was da die Problematik machen. Und das ist meistens auch bei Osteomyelitis und so gegeben. Habe ich jedoch eine Grad-3-Verletzung, ändert sich das ganze Schema. Dann entweder Grad-3-Verletzung oder ich habe so landwirtschaftliche Arbeiten oder mit Abwasser, dann habe ich ja natürlich eine höhere Gefahr, dass auch gramnegative Bakterien oder ähnliches mit eine Rolle spielen. Da gehe ich schon tatsächlich auf.
Das wollte ich gerade fragen. Haben die Kühe auch gramnegative Keime?
Ja, sind auch noch die ganzen Fäkalkeime und was Clostridien, die da noch auf dem Bauernhof mit rumströmen, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen weiter noch zu. Also sobald die Wunde größer und abgeflatterter ausschaut, Piperacillin Tazobactam, 3x 4,5 Gramm oder Ampicillin Sulbactam, 3x 3 Gramm und das dann 72 Stunden, da sind wir ja so bei 3 Tagen fortführen. Landwirtschaftliche Verletzungen, wo ich wirklich Angst habe, dass da Clostridien, Fäkalkeime, irgendein Mist mit drin sind, die kriegen auch tatsächlich mal ganz hochdosiert Penicillin G. Also zum Beispiel 4x 4 Millionen Einheiten IV, um das sozusagen mit abzufangen zusätzlich. Habe ich eine Penicillinallergie oder eine Cephalosporinallergie, mache ich jetzt in Anführungszeichen für die anderen. Ich werde es auch nochmal, wir haben ja lange genug drüber gesprochen, dann kann man Kindermedizin geben. Das wollte ich noch einmal dazu erwähnen und dann sehe ich Durchfall davon. Viel Spaß. Nächstes Thema, wenn wir Antibiose abgeschlossen haben, also da heißt, da läuft jetzt das geeignete Antibiotikum gerade rein, zum Beispiel das drittgradige Cephalosporin oder halt also Peptaz oder ähnliches, dann gibt es das nächste, was wir ja verhindern wollen. Und jetzt nochmal die, nennt mir mal die gefährlichste Nuss.
Die gefährlichste Nuss?
Erdnuss.
Die Tetanus, ja genau. Ich habe heute so ein bisschen stumpfes Trumpf, tut mir leid irgendwie, aber...
Ah, super.
Also der Phrasenpunkt geht an Ines auf
ja,
jeden
die
Fall
Phrasen,
heute.
Ja, die fühlt sich
heute... Könntest du zum Phrasenpokal machen.
Ah, fast alles untergebracht. Also, je ungeimpfter oder unbekannter Impfstatus ist, desto mehr gebe ich natürlich aktive und passive Immunisierung für Tetanus. Habe ich unvollständig geimpft, also 1 bis 2 Impfdosen reiner mit. Bei über 3 Impfdosen und bei einer sauberen Wunde. Und ich habe vor 10 Jahren in der Vergangenheit aufgefrischt, brauche ich nicht unbedingt beides geben, denn dann gebe ich nur den TD Pur, also den Tetanol. Brauche aber keinen Tetagarm mit reingeben. Wenn ich gerade alles aufgefrischt habe, brauche ich eigentlich nichts machen.
Ich habe den Eindruck, bei uns im Schockraum ist die Tetanusimpfung drinne, bevor ich...
Du, wenn der nichts sagen kann, kriege ich das fertig aus und da kenne ich auch nichts. Genau. Da kenne ich auch gar nichts. Wenn der nicht zuckt irgendwie oder irgendwie ein gelbes Heftchen rausgibt oder mir eine konkrete Jahreszahl gibt, dann hat das drinne. Also ist mir...
Aber frei, bis die Tetanusimpfung kam.
Ja.
Genau. Also wie, auch bei verschmutzten oder kontaminierten Wunden alles unter 3 Impfdosen rein. Beides aktiv, passiv. Bei verschmutzten Wunden, da geht das Schema auf über oder unter 5 Jahre. Also das heißt, da geht auch die Tendenz, je verschmutzter, desto Doppelpeaks. So, dementsprechend das einmal eruieren, immer einmal in die aktuellen STIKO und Robert-Koch-Institut-Empfehlungen gucken. Ich habe die aktuellen hier mal reingeworfen in den Artikel. So, jetzt sind wir durch die Notaufnahme durch. Jetzt müssen wir uns mal Gedanken zur chirurgischen Versorgung machen. Da kann man ganze Abende mit füllen. Ich habe es mal kurz angerissen. Man kann sich überlegen, möchte ich es jetzt heute ausbehandeln oder nur ein Damage Control machen, zum Beispiel bei Polytraumatisierten, die das nicht so gut überstehen. Da wird ordentlich debridiert, ein Fixateur drauf gemacht. OP-Zeitpunkt, je früher, desto besser. Es gibt aber keine Evidenz für diese 6-Stunden-Geschichte, die immer so irgendwie in den Ohren rumfliegt. Klar, bei diesen 3-Verletzungen pro Stunde steigt 3% das Infektionsrisiko. Also die sollte man je eher es möglich ist, tatsächlich auf dem OP-Tisch debridieren und wieder sauber machen. Aber für diese konkreten 6 Stunden, die überall immer rumschwirren, da gibt's keine Evidenz zu tatsächlich.
Und warum werden die N1 angemeldet?
Ja. Viele Fragen. Der Saal ist ja, also ab dem Moment, wo bei uns ein Polytrauma angemeldet ist, wird ein Saal geblockt. Bis er aus dem Schockraum wieder freigegeben wird. Und der Saal muss ja genutzt werden.
Das muss ja nicht zwingen.
Und man muss für den Wachverband von den anderen Kollegen rein. Nein.
Ja. Wichtig ist, dass der eigene elektive Saal weiterläuft.
Wenn ich den jetzt mit denen in den Saal gehe, dann sollte man auch immer mikrobielle Proben aus der Tiefe nehmen. Ich möchte jetzt nicht aus dem Schlamm, der jetzt auf diesen Patienten draußen klebt, haben, sondern ich möchte auch wissen, was da wirklich drin ist. Das sollte ich auch, wenn ich wiederholte Eingriffe machen, auch jedes Mal was rausnehmen. Da kann ja ein Keimshift oder ähnliches sein. Dementsprechend schön aus der Tiefe. Oberflächliche Wundabstriche machen wir auch ähnlich. Es sei denn, wir wollen wissen, ob da ein MRSA drauf ist, aber für nichts anderes. Wichtig ist Lavage. Ordentlich spülen. Ne? Es gab ja mal irgendwie diesen dummen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn zusammenkriege, irgendwie The solution for pollution is dilution oder ähnliches. Ne? Also ordentlich spülen, 3 bis 9 Liter schreiben sie in diesen Leitlinien drin. Bezüglich Jet-Lavage ist es ein bisschen kontrovers. Kannst du irgendwie in die Tiefe verschleppen oder irgendwie, was weiß ich, irgendwo verteilen oder ähnliches. Irgendwie die Tendenz geht wohl eher ordentlich mit sterilen Bürsten und ordentlich steriler Kochsalz drauf. Aber bezüglich Jet-Lavage gibt es halt auch nicht so richtig viel Evidenz, aber man vermutet das. Achtet immer drauf, ob irgendwie ein Compartment-Syndrom auftritt. Selbst der größte Weichteilschaden kann nicht davor bewahren, dass nicht unten irgend so eine Loge noch doch ein Compartment-Syndrom hat. Und je mehr Weichteilschaden ich habe, desto mehr Ödem habe ich, desto mehr Schwellneigung und desto eher kann das unter Druck stellen. Also zur Not, wenn dann Zweifel ist, eine Fasziotomie, also eine Compartment-Spaltung durchführen. Risiko ist deutlich höher als bei geschlossenen Weichteiltrauma. Dann kann man sich überlegen, wie gesagt, habe ich eine Gefäßproblematik, muss irgendwas revaskularisieren, dann habe ich hoffentlich die Gefäßchirurgen an Bord. Und mit dem muss man sich dann gemeinsam ein Konzept überlegen. Und entweder sowas wie eine direkte Naht, wenn man vielleicht da auch ein bisschen Substanzverlust ist und man verkürzend irgendwie was zusammenbauen kann, dass die Kollegen das direkt nähen. Oder wenn da jetzt so tatsächlich ein Interponat, ein Veneninterponat von der Gegenseite ist, dann am besten auch das andere Bein auch mit abwaschen. Und dann muss man sich überlegen, mache ich erst den Fixateur drauf, damit ich eine stabile Sache habe irgendwie, damit dieses Interponat oder Bypass oder was auch immer da schön geschützt ist. Das muss man absprechen und interdisziplinär, um zu gucken.
Ganz Thrombektomie okay. Ist auch manchmal wichtig.
Bitte was?
Thrombektomie ist auch manchmal wichtig.
Ist Thrombektomien oder? Sind auch wichtig.
Zielführend sozusagen, wenn das aufgrund der Strukturmechanismus in irgendeiner Art und Weise zu thrombosiert ist, das Gefäß, oder
ja,
kurzzeitig verschlossen war wegen der dislozierten Fraktur und dann eben nicht wieder aufgeht, dann reicht halt auch manchmal eben nur eine.
Kann auch passieren. Muss man gucken. Deswegen sollte man auch möglichst immer ohne Blutsperre arbeiten, solange es möglich ist, um halt auch zu gucken, irgendwie, wie ist das Gewebe versorgt, stirbt da was ab oder ähnliches. Das Debridement macht man alles, was irgendwie ausschaut, als würde es nicht richtig durchblutet, muss weg, leider. Entweder so, bis das wirklich wieder alles lebendig ausschaut in dem Bereich, muss man alles reinigen und alles Tote entfernen.
Schon im Ersteingriff?
Ja, schon im Ersteingriff.
Okay.
Um auch das Infektionsrisiko gering zu halten. Und es kann halt sein, dass man so ein paar Second Looks da machen muss, irgendwie, um da nochmal nachzuarbeiten. Wundverschluss, wenn er geht, machen wir dicht. Geht's nicht, muss man überlegen, ob man eine plastische Deckung im Verlauf macht oder erstmal temporär deckt, zum Beispiel mit einem Epigard oder so einem Wachsaugverband oder ähnliches, ne? Und dann muss man halt weiter gucken. Ist halt von vielen, vielen Umständen abhängig. Dementsprechend.
Wenn man direkt heute ins Veneninterponat saugen. Ganz
okay. So, ein paar Punchlines habe ich euch mitgebracht. Achtung, Begleitverletzung beachten und ein geeignetes Krankenhaus auswählen, je nachdem, was ich da für eine Wunde habe. Präklinisch macht eine Fotodoku, steriles Abdecken und ordentlich reponieren und ja, schön, ja, stabilisiert gefahren. Notaufnahme, wieder unser Schockraummanagement, falls nötig. Schnellstmögliche Antibiose da rein, also da kommt es wirklich mal auf die Zeiten drauf an, da ist gute Evidenz da. Rein damit, Tetanusschutz eruieren und gegebenenfalls aufbessern und OP zwar möglichst früh, gibt aber für die 6 Stunden keine richtige Evidenz und Verfahren je nach Klassifikation und was auch immer für multifaktorielle Dinge da vorliegen. Das hierzu. Ich habe ein Codewort, das heißt Tetanus.
Gibt es eine Empfehlung für Antibiotikaketten?
Nee, also jetzt direkt lokale Antibiose gibt es keine Empfehlung.
Und weißt du was über die Antibiotikaresistenz, wenn das so Kuhstall und sowas ist? Wie häufig das auftritt?
Also die Häufigkeit davon weiß ich jetzt nicht, aber wie gesagt, die Empfehlungen sind ja aus dem Grund angepasst worden. Aber da gibt es bestimmt eine Originalarbeit, auf der das beruht.
Daneben, dass da irgendwie ganz komische Namen auftauchen, die wir alle gar nicht kennen bei dem Keimspektrum, würde ich fast vermuten, dass auch die Antibiotikaresistenz erhöht ist.
Möglich, ja.
Und insbesondere, wenn es eben im Kuhstall oder im Heu oder wo auch immer war, wo
ja
viel Ratten, viel Tiere und viel.
Wir hatten vor kurzem einen ganz, ganz abgefahrenen Fall von einem, der von einem Hund gebissen wurde und so eine schwerste Sepsis hatte nach so einem Hundekeim. Total abgefahren. Also, ja, das war einfach sehr, sehr eindrücklich und das war auch so ein Hundemaulkeim halt, den sonst einfach keiner kannte.
Ja.
Jo. Da gibt es schon spannende Tierchen, die da.
Deswegen bei tiefen Bissverletzungen auch mal einen Abstrich machen. Also gerade auch diese ganzen Katzenkeime, die können auch schon echt resistent sein. Also lohnt sich, was man da alles so findet. Gut, ja. Das soll mein Input heute für offene Frakturen gewesen sein.
Vielen, vielen Dank. Ich finde, super spannendes Thema. Ich habe mir auch gewünscht.
Ja.
Es gab eine Alternative, die
Welt. Ich hatte gehofft, dass Torben das sagt. Es gab eine Alternative, die gibt es noch wann anders. Aber ja.
Die ist auch cool.
Gut, das zweite Hauptthema haben Dominik und ich schon voraufgenommen und das hört ihr jetzt.